1 Live. Clubbing.
Eigentlich ist die Kultur einer Stadt im Ruhrgebiet seine Welt. Jochen arbeitet bei der Kulturbehörde, aber die Stadtverwaltung schickt ihn für ein Jahr ins Sozialamt. Ab sofort besteht sein Kosmos aus Flachbildschirmen, Einkaufszentren und Jogginghosen. Jochen muss die Familie Pröllmann betreuen. Willkommen unser Publikum hier im Saal 1. Bitte begrüßt mit einem herzlichen Applaus den Autor von Chantal, tu mal die Oma winken, Kai Twilfer in 1 Live Clubbing. Eins Live Clubbing live aus dem Saal 1. Ich begrüße nochmal ganz herzlich hier unsere vielen Gäste. Nochmal herzlich willkommen, Kai Twilfer.
Vielen Dank.
Ja, Kai, Chantal, tu mal die Oma winken. Ein dicker Sticker ist auf deinem schönen Buch. Bestseller steht drauf.
Ja.
Ein kalkulierter Erfolg? Hast du damit gerechnet, dass das so erfolgreich sein könnte? Ich glaube, man hofft immer, dass ein Buch gut ankommt bei den Leuten, aber dieser Erfolg, den du jetzt mittlerweile damit hast, hast du dir den vorstellen können?
Also ich denke mal, dass das Wichtigste, wenn man ein Buch schreibt, ist ja, dass es Leute lesen, die jetzt nicht zum engen Familienkreis gehören. Also es ist schon schön, wenn es ein paar Leute lesen. Und die größte Hürde war natürlich, einen Verlag zu finden, der das veröffentlicht, der sich das traut, rauszubringen. Und als es dann auf dem Markt war und wirklich so gut abging, da haben wir alle einfach nur noch gestaunt. Also der Verlag hat gestaunt, ich selber habe gestaunt, weil ich absolut branchenfremd war, ja mit der Buchbranche überhaupt nichts zu tun hatte. Und eben diesen Tag hatte, wo ich auf diese komische Idee kam, dieses Buch zu schreiben und das dann durchgezogen habe. Und der Verlag, klar, der sagt jetzt natürlich, ja, schön, dass du es gemacht hast.
Dieser Tag, an dem du auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben, wie fing das an? Ich glaube, mit einer Postkarte, ne?
Ja, also die Geschichte ist die, dass der Titel eigentlich vor dem Buch da war. Chantal, tu mal die Oma winken, gab es als Postkarte. Ich bin eigentlich selbstständig mit Ruhrpott-Souvenirs, habe da eine kleine Firma, die so verschiedene Sachen macht. Und da gab es irgendwann diese Bierlaune, die wir hatten und haben uns überlegt, eine Postkarte zu machen, wo dieser Spruch draufsteht. Das war damals eine Ruhrpott-Postkarte, da stand drüber Ruhrpott für Anfänger und dann darunter dieser Spruch, Chantal, tu mal die Oma winken. Und ich habe festgestellt, dass die Leute sehr drauf abgefahren sind damals. Also an den Kartenständern konnte ich die Kunden ja so ein bisschen beobachten, habe auch gesehen, dass sie eben sehr gelacht haben und immer wieder fixiert diesen Spruch gesagt haben. Haben sich die anderen Produkte auch angeguckt, aber die sind immer bei diesem Spruch hängen geblieben. Da habe ich gedacht, irgendwas muss da sein. Irgendwas muss der Name oder dieser Spruch haben. Und von diesem Spruch und von diesem Vornamen Chantal kam es dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay, es gibt da so ein Milieu, es gibt diesen berühmten Kevinismus. Und da könnte man vielleicht ein bisschen was drumrum bauen oder mal beobachten, was es da noch für Eckpunkte gibt.
Jetzt sagst du den berühmten Kevinismus. Also da müssen wir festhalten, das steht noch nicht im Duden, sagst du auch
Nein,
selber.
Nein, ich mache wieder den Aufruf hier, dass der Duden das endlich aufnimmt. Der neue Duden ist jetzt gerade raus, hat Chantal von Platz 1 verdrängt. Da müsste jetzt eigentlich Kevinismus dann auch drinstehen, dann wäre ich damit zufrieden.
Erklär nochmal für alle, die den Kevinismus, die noch nicht so vertraut damit sind. Ja. Was ist für dich Kevinismus?
Kevinismus ist nicht ansteckend. Es ist keine definierte Krankheit. Es ist vielleicht eher eine Epidemie, die um sich greift. Der Kevinismus ist einer Definition nach die scheinbar krankhafte Unfähigkeit vieler Eltern, ihren Kindern einen sozialverträglichen Namen mit auf den Weg zu geben. Was vielleicht noch gar nicht so schlimm wäre, aber die Kombination mit dem passenden Nachnamen, die macht's dann. Also Shania Butzkowski. Als Beispiel.
Also es fing an mit der Postkarte.
Genau.
Du warst inspiriert vom Kevinismus natürlich auch. Und dann hast du das Grundgerüst für diese Geschichte gebaut. Und das besteht eben aus dem Sozialarbeiter Jochen. Das ist der Erzähler. Ich habe ihn ja vorher schon mal kurz beschrieben. Er ist eigentlich in der Kulturbehörde einer Stadt im Ruhrgebiet tätig.
Ja.
Und wird dann versetzt ins Sozialamt und wird dann letztendlich mit dieser Familie Pröllmann betraut, diese zu betreuen. Für mich war die Frage, wer von den beiden ist dir persönlich vertrauter? Eher so Leute wie die Pröllmanns oder Sozialarbeiter Jochen?
Ach ja, der Sozialarbeiter Jochen, das war ja die arme Sau, die wir brauchten, um das Buch zu erzählen, sag ich mal. Und er sollte natürlich so die gesellschaftliche Mitte irgendwie darstellen, wobei die Frage ist, wo ist die Mitte? Und jeder von uns wird ja sagen, dass er irgendwo in der Mitte steht. Also er ist ja eigentlich mehr so der Prototyp für jeden von uns, der vielleicht so seine Ansichten zum Thema Kevinismus oder Chantal und diese ganzen Macken hat, die in diesem Buch eben vorkommen. Von daher denke ich mal, dass mir der Jochen schon sehr nahe steht, weil er mir ganz einfach leid tut in diesem Buch.
Und ja, wie er die Pröllmanns erlebt, wie er sie sieht und vor allen Dingen, wie die Wohnung von den Pröllmanns aussieht, ja, das erfahren wir gleich in wenigen Minuten hier in Einzelhaft Clubbing. Bis hierhin vielen Dank, Kai Twilfer. Kai Twilfer ist bei uns zu Gast in 1 Live Clubbing. Er hat seinen Roman mitgebracht, Chantal, tu mal die Oma winken. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir gehen jetzt direkt in die Wohnung der Familie Pröllmann, die von Sozialarbeiter Jochen betreut wird.
Genau, es wird sehr persönlich und zwar wird in einem Kapitel in diesem Buch die Wohnung der Familie Pröllmann und auch von Chantal beschrieben, die ja noch zu Hause wohnt. Und ich möchte heute mal ein bisschen mit allen Zuhörern zusammen ins Wohnzimmer der Familie Pröllmann gehen und ihnen das mal ein bisschen beschreiben. Das Wohnzimmer der Pröllmanns war sicher keine Homestory in der schöner Wohnwert. Es gab jedoch einen Eindruck davon, wie sich eine Familie wie die Pröllmanns privat wohlfühlt. Die Wohnung war auch keine Werbebroschüre für alle Sozialwohnungen dieses Landes, gab aber Aufschluss darüber, wie es in vielen Wohnungen dieser Art stilspezifisch zugeht. Und während die Privatsender nun dazu übergegangen sind, dem angewidert begeisterten Fernsehzuschauer Messi-Wohnungen zur besten Sendezeit zu präsentieren, so kann man bei den Pröllmanns lediglich von einer gepflegten Chaoswohnung sprechen. Unordnung mit System und Schmutz, der vom Prädikat ekelhaft weit entfernt war, aber sich zielstrebig an die Marke gesundheitlich bedenklich heranrobbte. Das Wohnzimmer strahlte schon deshalb eine gewisse Gemütlichkeit aus, weil es bis in die letzte verfügbare Ecke zugestellt worden war. Hier befanden sich nicht nur die typischen Wohnmöbel, Couch, Schrank und Fernseher, die eigentlich jeder in seinem Wohnzimmer hat, sondern vor allem die ganzen dekorativen Elemente, die mit zweitem Namen Schmutzfang hießen, und Plunder, der von Sohn Jason und Vater Günther vorübergehend zwischengelagert wurde, da der 2 Quadratmeter kleine Abstellkeller seit Jahren für den kaputten Kickertisch vom Sperrmüll benötigt wurde. Das optische Ambiente des Wohnzimmers wurde von den terrakottafarbenen Wänden und nussbraunen Möbeln geprägt, als wenn die Möbelindustrie einen rigorosen Strich zwischen geschmackvollem, etwas höherpreisigem Wohnen und dem Kauf von Discountermöbeln ziehen möchte, werden preiswertere Möbel ausschließlich in den Furnierholzfarben helle Buche, Ahorn und eben topmodisch kackbrauner Nussbaumkoloration angeboten und auch konsumiert. Eiche rustikal ade, Nussbaum willkommen. So steht die hippe Kombination aus weißem Glanzlack und dunkelbraunem Nussbaumfurnier nun in fast jedem ähnlich aussehenden Wohnzimmer dieser Republik. Bestückt sind die Schrankwände erstaunlich oft mit dem obligatorischen Flachbildfernseher und der darunterliegenden Schublade für die Fast and the Furious DVD-Reihe. Für Papas Pornos gibt es die Möglichkeit der diskreten Platzierung unterhalb dieser Schublade, hinter der Fußabschlussleiste, die nur aufgeklemmt ist und somit bei spontanem Bedarf schnell mal Platz freimacht für diverse Heimatfilmchen der freizügigen Art. Raum für Dekoartikel bot sich in der Pröllmannschen Schrankwandkombination jedoch wenig, da Muttis Porzellanpuppensammlung bereits mindestens 5 Regalböden beanspruchte und zudem ein Zuhause für großvolumige Staubbällchen schuf. Die Wände waren, wie gesagt, terrakottafarben gepinselt und mit der handwerklich eindrucksvollen Wischtechnik vollkommen mediterran verunstaltet. Hierdurch sollte ursprünglich ein Hauch südeuropäisches Flair in die Finca Pröllmann Einzug halten, da die klassische weiße Raufasertapete selbst Oma Helene irgendwann zum Halse herauskam. Die gleich mit eingepinselten Tür- und Fensterrahmen sowie die Farbspritzer gesprenkelten Steckdosen und Lichtschalter rundeten das Ensemble ab. Die Verschönerungen mit Filzmalern und Pokémon-Aufklebern durch den kleinen Justin gaben der Tapete schließlich die finale Note. Die Couchgarnitur war in diesem Fall eine 18-sitzige Wohnlandschaft über Eck im Kreis und 3-mal rund durchs Wohnzimmer, auf der im Zweifel alle Familienangehörigen samt Bewährungshelfer, Sozialarbeiter und Kripo-Beamten gleichzeitig Platz finden konnten, sodass man im Hause Pröllmann auf alle Eventualitäten vorbereitet war. Schließlich benötigte Vater Pröllmann hier und da ja auch einen Platz für seinen wohlverdienten Weinbrandmittagsschlaf. Die Farbkombination war im Falle der Couchlandschaft ein wenig unpassend zur Schrankwand und zur Terrakotta-Tapete, der Farbton bunt mit Muster. Das Muster war zwar nicht eindeutig zuzuordnen, aber von Beginn an fernab von jeglicher sinnvoller Ornamentik. Zudem hatten Reste von Kräuterbutter, Brandflecken und Barbecue-Soße der Couch im Laufe der Jahre eine eigene Ornamentik verliehen, die das Möbelstück zu einem Unikat werden ließen. Der vor dem Ungetüm platzierte, nicht ganz der Größe der Couch angepasste Couchtisch wurde seinerzeit noch vom Opa unter dem vielversprechenden Titel Multifunktionstisch angeschafft. Er bestach zum einen durch seine Mechanik, die es erlaubte, die Tischplatte mit einer kleinen seitlich angebrachten Kurbel nach oben und bei Bedarf auch wieder nach unten zu kurbeln. Und so konnten im Prollmannschen Wohnzimmer sowohl die Nahrungsaufnahme als auch wichtige schriftliche Korrespondenzen mit der Arbeitsagentur oder das Schneiden der Fußnägel immer auf der ergonomisch korrekten Arbeitshöhe vonstatten gehen. Jedoch wurden bei den Prollmanns häufig alle drei Beschäftigungen gleichzeitig ausgeführt. Nicht zu vergessen beim Thema Couchtisch wären dann noch die charakteristischen 6 gebrannten feuerroten Fliesen, die in die Mitte der Tischplatte eingelegt worden waren und der Zigarettendrehmaschine einen hübschen Untersatz boten. Direkt neben der überdimensionierten Couch-Wohnlandschaft befand sich der von Oma Helene beigesteuerte Esstisch aus massivem Eichenholz, der zwar tot unmodern wirkte, aber selbst bei groben Familienzwistigkeiten einfach nicht kaputt gehen wollte. Somit war er neben der bereits mangelhaft aufeinander abgestimmten Schrankwand und Couch das dritte Möbelstück, das leider überhaupt nicht zur himmelblauen Auslegeware auf dem Fußboden passen wollte. Die Prollmanns zeichneten sich nun mal dadurch aus, dass sie zwar das einzelne Möbelstück im Laden optisch ganz reizvoll fanden, sich aber überhaupt keine Gedanken darüber machten, ob es denn in irgendeiner Form farblich oder stilistisch zu den bereits erstandenen Einrichtungsgegenständen passte. Somit konnte man die Wohnung als das Prollmannsche Panoptikum beschreiben, das schon ohne zusätzliche Deko-Elemente eine spezielle, aber gemütliche Note entfaltete. Vielen Dank.
Eins Live Clubbing mit Chantal Thuma, die Oma winken, die Erlebnisse von Sozialarbeiter Jochen mit der Familie Prollmann in einer mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet.
Einer Fantasiestadt wohlgemerkt.
Bitte nenn den Namen nochmal.
Bochtrop-Rauxel.
Bochtrop-Rauxel. Und wir haben jetzt gerade schon einen kleinen Eindruck bekommen. Du hast die Wohnung der Prollmanns beschrieben.
Genau.
Ich persönlich habe es bedauert, dass du nicht mehr zum Porzellanleoparden gekommen bist.
Ja, der fehlte leider. Also es gibt auch noch diesen berühmten Porzellanleoparden mit 1,50 Meter Schulterhöhe, der dort in der Ecke steht, in diesem 10 Quadratmeter Wohnzimmer. Und der war jetzt leider etwas weiter hinten. Also da, man kann das Buch ja kaufen.
Das haben schon viele gekauft und die sind offensichtlich auch ganz begeistert und haben sehr viel Spaß mit dem Buch. Jemand, der es nicht kennt, der jetzt vielleicht ganz zufällig in die Sendung gehört hat, hier bei uns, könnte vielleicht denken, du machst dich über die Prollmanns lustig. Aber das weißt du von dir. Das ist für dich jetzt kein bloßes Lustigmachen.
Nein, also das Buch ist erstmal Satire. So, da kann man sich natürlich erstmal hinter verstecken und sagen, Satire darf alles. Satire kann auch verletzend sein, aber dieses Buch soll nicht verletzen, sondern es soll einfach ein gewisses Milieu auf eine lustige Art und Weise karikieren. Und dieser Sozialarbeiter Jochen ist ja auch nicht jemand, der sich in diesem Buch auslässt und Chantal schlecht macht, sondern er gewinnt sie ja sogar lieb in diesem Buch und beobachtet halt nur das, was er aus seinem Kosmos, aus seinem Alltag eben nicht kennt.
Was ist für dich das Liebenswerte an den Prollmanns? Für dich persönlich?
Das Schöne an den Prollmanns ist eigentlich, dass die ganze Familie mit sich selbst total im Reinen ist. Also die selber merken ja gar nicht, wie geschmacksverirrt die durch die Welt vielleicht laufen oder dass andere Leute die Augen verdrehen, wenn sie sehen, wie Chantal Prollmann lebt und so weiter. Und das ist ja auch im Prinzip so ein Abbild von vielen anderen Familien, dass man einfach nur mit sich selbst zufrieden sein soll und nicht immer darauf hören sollte, was andere Leute von einem halten oder einen noch beraten wollen, vielleicht in Geschmacksfragen. Aber trotzdem darf man sich natürlich da auch in gewisser Weise gerne mal drüber lustig machen.
Jetzt könnte man sagen, vielleicht steht das Buch, du bist selber ein Mann aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrgebiet, steht vielleicht auch in einer gewissen Art von Ruhrgebietskultur. Hat es ja in der Kunst, in der Literatur immer gegeben, dass ja der Ruhrgebietler sich auch selber gern auf die Schippe genommen hat. Allerdings waren das bei Leuten wie jetzt zum Beispiel Kurt Knebel oder auch bei Helge Schneider, da ging es halt immer noch so ein bisschen um das alte Ruhrgebiet, um das Milieu der Bergarbeiter und Stahlkocher. Aber das ist ja jetzt vorbei. Die Pröllmanns sind, glaube ich, universeller angelegt. Die müssten nicht unbedingt im Ruhrgebiet leben, oder?
Nein, also das Buch ist schon, denke ich mal, ein deutschlandweites Thema. Also ich kriege E-Mails aus Bayern, die sagen mir genauso, hier gibt's die klassische Chantal. Im Ruhrgebiet gibt's vielleicht ein oder andere mehr, die ein oder andere mehr. Und man muss nicht so weit laufen, um eine zu finden. Das mag vielleicht sein. Aber ich denke mal, das ist ein deutschlandweites Phänomen. Also der Verlag des Buches sitzt in Berlin und da kam sofort das Thema Marzahn auf. Nicht nur wegen Cindy, die ja auch eine klassische Kevinistin ist. Also es gibt schon so Ecken, wo es vielleicht ein bisschen mehr ist in Deutschland, wo es ein bisschen offensichtlicher ist. Aber es ist ein deutschlandweites Phänomen, mit Sicherheit.
Chantal ist 24. Jochen ist nicht ohne Grund jetzt damit beauftragt worden, sich um diese Familie zu kümmern. Es droht soziale Schieflage, beziehungsweise die Schieflage ist ja schon da, aber es droht noch weiter nach unten zu kippen. Und deswegen muss er natürlich auch zum Beispiel die Chantal, die 24 ist, auch ermutigen, vielleicht doch mal wieder arbeiten zu gehen oder zumindest irgendwas in ihrem Leben zu finden, was sie interessieren könnte. Und ich glaube, an so einer Stelle sind wir jetzt.
Genau, also ein Kapitel in diesem Buch, da geht es eben um die Berufswahl junger Leute im Allgemeinen und ganz speziell um die Berufswahl von Chantal. Und da ist Jochen jetzt auch ein bisschen mehr involviert und er bemüht sich halt, Chantal in den Broterwerb zu bekommen. Und was natürlich nicht so einfach ist, weil die junge Dame möchte natürlich nur einen Beruf nehmen, der auch wirklich elegant ist, der Style hat. Und da geht es hier um eine Situation, die ich jetzt einfach mal lese. Die Erlebnisse, die ich im Folgenden beschreibe, waren eine Herausforderung für mich, bei der ich mich als Sozialarbeiter Neuling besonders einbringen konnte und die ich dem interessierten Zuhörer natürlich nicht vorenthalten möchte, da sie doch auf zauberhafte Weise verdeutlicht, wie glamourös der Arbeitsalltag für Ungelernte im Chantalschen Kosmos ablaufen kann. Die Berufswünsche von Frauen werden ja regelmäßig statistisch erfasst und zeigen, dass sich Frauen, ob gelernt oder ungelernt, bundesweit am liebsten für die drei Ausbildungsberufe Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel und Bürokauffrau entscheiden. Allesamt also Berufsgruppen, die so viel Glamour besitzen wie die Dortmunder Nordstadt bei Nieselregen im Winter. Ein triftiger Grund für Chantal, diese drei Top-Berufe schon mal aus ihrer elterlich sanft erzwungenen Zukunftsplanung zu streichen. Der abgebrochene Realschulbesuch war da auch ein Hindernis, das manchem Arbeitgeber einen Vorwand bot, es nicht ernsthaft mit einer leicht grenzdebilen Twentante wie Chantal aufnehmen zu wollen. Es blieben also noch die Top-Ausbildungsberufe der dahinterliegenden Plätze, für die man sich ja eventuell auch mal ohne Schulabschluss vorsorglich bewerben konnte. Und siehe da, wir fanden plötzlich weitaus stylischere Berufe wie den der Friseurin oder Kosmetikerin, die Chantal schon wesentlich mehr aus der Seele sprachen. So fiel die Wahl dann auch eigentlich recht schnell auf den Friseursalon Die Dame von Welt, der nur einen Häuserblock von der Pollmannschen Wohnung entfernt lag und Chantal nicht allzu frühe Aufstehzeiten abnötigte, da er fußläufig in 10 Minuten zu erreichen war. Der Name des Salons, Die Dame von Welt, war Chantal schon öfter ins Auge gefallen, wenn sie mal wieder enttäuscht von der Arbeitsagentur mit dem Bus nach Hause gefahren war, da er doch so weltmännisch elegant klang und einen gewissen Style versprach, den sie hier eventuell mal ausleben konnte. Die Dame von Welt steht in der internen Wertung der schrecklichsten Namen für einen Friseursalon immerhin weit hinter den Begriffen Herr damit, Haargenau, Haarspalterei und Harrier 51. Den Wortwitz in solchen Namen begriff Chantal aber ohnehin nicht ganz, sodass sie sich auf Drängen ihrer Eltern entschied, einfach mal nachzufragen, ob denn bei der Dame von Welt nicht eine Vollanstellung als Friseurmeisterin ab morgen früh möglich wäre. Fragen kostet ja schließlich nichts. Um es kurz zu machen, es hat nicht einmal zur Champonneuse gereicht, die den hier doch in der Mehrzahl anzutreffenden weiblichen Weißkopfadlern aus dem Altersheim von nebenan die Löckchen einseift. Aber eine Praktikantin kostet schließlich in Deutschland meist nichts und so erhielt Chantal die Möglichkeit, ihr hairstylistisches Können mal 2 Wochen probehalber als Aushilfskraft unter Beweis zu stellen. Hätte sie das besser nicht getan. Es war Dienstagmittag, als mich in meinem Büro der Anruf einer in Tränen aufgelösten Saloninhaberin erreichte. Ich solle doch bitte sofort mal zum Laden kommen. Chantal, ich als Sozialarbeiter und Sie als Chefin hätten mal dringend was zu bereden. Was muss ich Trottel auch meine Handynummer vor Ort lassen? Meiner Bitte nur anzurufen, wenn es mit Chantal während der Praktikumszeit mal Probleme gäbe, wurde nun also prompt nachgekommen. Nun gut, dass Chantal in ihrer Hektik zwischen Pausenkippe und Lidstrich nachziehen mal die Mischung der Haarfärbemittel falsch dosiert und die ältere forsche Stammkundin plötzlich orangefarbene Haare auf dem Kopf hatte, statt blond gefärbt zu sein. Das mag man ihr in diesem frühen Stadium der Berufsaufnahme ja noch nachsehen. Zumal die Dame mit ihrer versauten Haarfarbe ideal zum Länderspiel der holländischen Nationalmannschaft am selben Abend passte. Aber wie Chantal es innerhalb dieses kurzen Zeitraums auch noch schaffte, eine gebrechlichen Rentnerin beim Rückwärtsbeugen ihres Kopfes in das Waschbecken den Hinterkopf blutig zu schlagen, das war selbst mir ein Rätsel. Frau Zawadzki hätte sich das Genick brechen können. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, Fräulein Prollmann? So eine Unzulänglichkeit können wir uns in diesem Traditionshaus leider nicht leisten, gab die kreidebleiche Friseurin zu bedenken. Das ist der scheiß Winkel von das Becken und der Stuhl, der lässt sich auch nicht mehr hochpumpen. Das ist hier alles in Arsch. Total kaputter Kackladen. Chantal besaß regelmäßig ein Gespür dafür, wie man ein ohnehin ins Karriere-nix verlaufendes Gespräch noch etwas verkürzen konnte, um rechtzeitig in die Welt von Hartz IV zurückzukehren. Ich saß im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen des Wartebereichs des Salons und hörte mit Kopfbewegungen wie bei einem Tennisturnier abwechselnd der Partei rechtsohrig und linksohrig zu. Im Prinzip war es mir in diesem Moment schon egal, was noch alles für Verfehlungen von Madame Chantal Prollmann, dieser Dame von Welt, auf den Tisch kam, da sich das Kapitel Friseurlehre ohnehin gerade verabschiedet hatte und ich mir zu diesem Zeitpunkt schon Gedanken machte, wo ich nun dieses weibliche Exemplar der Verbandsliga der Bildungsschicht beruflich unterbringen konnte. Vielen Dank.
Einslife Clubbing, Kai Twilfer liest für uns aus seinem Roman Chantal, tu mal die Oma winken. Und Sozialarbeiter Jochen erzählt uns die Geschichte. Er lernt eben diese Familie kennen. Wir wollen eins festhalten, oder du hast ja auch eben schon beschrieben, du selber bist kein Sozialarbeiter, du bist branchenfremd. Hast du denn jemanden an deiner Seite gehabt, der dich da hin und wieder beraten hat?
Also es gibt einen langen alten Freund, der im Sozialarbeiterbereich tätig war. Ob es ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und der hat mir immer Anekdoten erzählt. Da ging es aber noch gar nicht um das Thema Buch oder was daraus mal werden könnte. So wie jeder aus seinem Beruf oder aus seiner Branche Anekdoten erzählen kann, so hat er es auch gemacht. Und dann kam, wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, die Idee zu diesem Buch, mit diesem Spruch. Und dann kamen natürlich auch wieder diese Anekdoten in den Kopf, dass man sagt, okay, der hat das so erlebt. Also es sind reale Sachen eines Sozialarbeiters drin, wobei natürlich das Berufsbild des Sozialarbeiters nicht Schwerpunkt dieses Buches ist. Und ich möchte auch an alle Sozialarbeiter sprechen. Leute, nehmt's locker. Ja, also.
Was war noch für dich Inspiration, unabhängig von diesen Geschichten, von diesen Anekdoten, die du mal gehört hast? Guckst du viel Frauentausch oder generell nachmittags viel Fernsehen?
Nee, ich mach das oft. Ich guck das nicht. Nein. Also ich sag mal, man kommt um dieses Nachmittagsfernsehprogramm ja gar nicht rum. Selbst wenn man natürlich sagt, sowas würde ich nie gucken. Es ist ja voll. Aber ich sag mal, es sind wirklich in erster Linie Beobachtungen gewesen, die in dieses Buch eingeflossen sind. Aber ich denke mal, dass das Fernsehprogramm heutzutage da schon einiges liefert. Also
das Interessante ist ja, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, den Schrott würde ich mir nachmittags nie angucken.
Aber kennen ihn dann, ne?
Aber kennen ihn dann doch. Ja, also da schauen ja anscheinend
Hörensagen, ne?
Doch auch sehr, sehr viele. Was meinst du? Was ist die Faszination an diesen Sendungen? Gucken das dann doch sehr viele, weil sie dann denken, Gott sei Dank, mir geht's immer noch besser? Oder was macht eigentlich die Faszination aus? Warum setzen die Sender da drauf? Du hast selber mal beim Fernsehen
gearbeitet. Schön sind ja die Leute, die sagen, ich habe da nur mal reingeguckt. Ne? Ich denke, dass es eine gewisse Form von Voyeurismus ist, die da die Fernsehsender, insbesondere die Privatsender natürlich bedienen. Und auch bewusst kalkuliert, natürlich auch eine Preisfrage. Also die Sachen werden ja recht günstig produziert. Aber der Voyeurismus ist, glaube ich, insofern gegeben, als dass die Leute sagen, guck mal, da gibt's eine Familie, da sieht's fürchterlich zu Hause aus. So, drehen sich aber wahrscheinlich gar nicht um und gucken, wie es bei sich selber aussieht, sondern sagen, uns geht's besser. Wir stehen über dieser Familie. Also wir sind vielleicht sogar etwas Besseres. Die schreien sich an im Fernsehen oder die Supernanny muss kommen, um die Blagen in den Griff zu kriegen. Und ich denke mal schon, dass es eine Form von Voyeurismus ist, dass die Leute das, wie man im Autounfall, nicht sehen wollen, aber gerne mal hingucken. Und vielleicht kam dieses Buch deswegen auch zum richtigen Zeitpunkt, dass eben viele Leute das jetzt auch mal lesen wollen.
Also eben nicht sich drüber lustig machen, sondern tatsächlich in erster Linie eben ja zu denken, mir geht's doch noch besser, ich bin nicht so abgewrackt wie die da.
Ja, ich denke, dass ein Großteil der Gesellschaft das aber so unterbewusst macht. Also, dass man sich gar nicht jetzt über jemanden erheben möchte oder über jemanden urteilen möchte, sondern dass es natürlich auch eine Frage des Geschmacks ist. In diesem Buch geht es ja auch nicht um Bildungsarmut, sondern es geht um reine Niveau- und Geschmacksarmut. Und das ist ja alles ein sehr breites Feld. Also Geschmack sowieso, da lässt sich ja immer drüber streiten, aber bei Niveau generell ja auch.
Jetzt kommen wir zu einem Kapitel, da geht es um eine Kirmes im Ruhrgebiet, eine berühmte Kirmes.
Ja, Krange, wir sagen es jetzt mal einfach.
Kranger Kirmes.
Ja,
Krange. Und eben
auf
als
Krange.
Auf Krange. Und als ich mit dir gesprochen habe, während die Musik lief, was man im Radio nicht hören konnte, ich glaube, das darf ich hier durchaus sagen, du bist auch ein großer Fan der Kranger Kirmes.
Ich habe die Kranger Kirmes für mich wiederentdeckt. Ich war als Kind sehr oft auf der Kranger Kirmes, so wie viele andere Kinder natürlich auch, und fand es vor 3 Jahren mal wieder an der Zeit, mal wieder auf Krange zu gehen. Habe es mir wieder angeguckt und hatte auch komischerweise diese Vorurteile im Kopf. Ne? Also da laufen nur die Proleten rum und da gibt es den fettigen Bratfisch und da muss man nicht unbedingt dabei gewesen sein. Dann gibt es noch das klassische Bayernzelt und so weiter.
Ja, und man kann günstig Blumen kaufen.
Ja, oder schießen. Ne? Oder gewinnen. In diesem Buch ist ja, in dem Kapitel geht es ja darum, dass man eben auch per Lose dieses gewinnen kann. Nee, aber es hat mir Spaß gemacht und das soll ja auch dieses Buch so ein bisschen transportieren. Wie viel Chantal steckt in uns selber drin, ohne dass wir es vielleicht merken? Also ich kann die Kranger Kirmes jedem nur ans Herz legen und sich das mal anzugucken.
Ja, vielleicht jetzt, wenn die Leute das nächste Kapitel hören, vielleicht fühlen sie sich dann auch ermutigt.
Genau, also die Pollmanns, wie gesagt, wollen ja auch mal Spaß haben, sind auch viel unterwegs, weil ja auch ein gewisses Maß an Zeit da ist. Und jetzt geht's um einen Kirmesnachmittag, den die ganze Bagage abhält. Und das große Besondere ist, dass eben Sozialarbeiter Jochen zu dieser Feier des Tages auch eingeladen ist. Und es geht jetzt nicht um den ganzen Kirmesnachmittag, sondern um die Hinfahrt zur Kirmes. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Zur Feier des Tages und um mir als Familienfremden auch das Gefühl von Geborgenheit zu geben, ging es an diesem Tag nicht wie üblich mit dem Linienbus durchs Land, sondern mit einem Pritschentransporter, den sich Vater Günther von seinem Kneipenfreund Wilfried geliehen hatte. Wilfried arbeitete mit dem Fahrzeug eigentlich als Schrotthändler, nahm die 2-wöchige Anwesenheit der Schaustellergilde aber zum Anlass, einen Aushilfsjob auf der besagten Kirmes anzunehmen. Genauer gesagt führte er für die Kleinkinder die Ponys durch das Rund, was zwar weder Wilfried noch die Ponys geistig forderte, aber körperlich wesentlich angenehmer war als die harte Maloche als Schrotthändler. Die Geschäfte liefen ohnehin nicht mehr so gut und im Prinzip stellte der alte VW-Pritschenbulli das größte Kapital dar, da er den größten Schrottwert von allen gesammelten Teilen der letzten Wochen repräsentierte. So war es nur eine Frage der Zeit, wann das Ding der Schrottpresse zum Opfer fallen würde. Vater Günther jedoch war begeistert, zum ersten Mal alle Familienmitglieder inklusive Sozialarbeiter mit nur einem Fahrzeug zu Kirmes kutschieren zu können. Dass die Wahl des Fahrers letztlich auf Jason fiel, der die Endausscheidung zum geeigneteren Fahrer mit 2 Flaschen Bierintus knapp vor Vater Günther mit einer halben Flasche Asbach gewann, änderte nichts an dem wilden Ritt auf Campingstühlen. Die hatte Günther nämlich noch eilig vom Balkon geholt und auf die Ladepritsche buxiert, damit auch alle Prollmanns samt Jochen stilsicher und bequem am Kirmesgelände vorfahren konnten. Die über der Ladepritsche angebrachte Plane mit der Aufschrift »Hier fährt der Schrott« sollte die neugierigen Blicke der Polizei abhalten, sorgte aber bei knapp 50 Grad Innentemperatur an diesem kochend heißen Sommertag für das Saunaerlebnis der ungewohnten Art. Chantal, die als letzte zur rummelbegeisterten Meute stieß, zeigte sich über das geplante Fortbewegungsmittel auch direkt entsetzt und willigte erst nach langer Diskussion ein, mitfahren zu wollen. Ein Fußmarsch zur Kirmes in die Nachbarstadt schien ihr dann doch zu mühsam. »Sag mal, wo warst du denn, Miss Getz? Kannst du nicht mal wenigstens für den Jochen pünktlich sein, wenn wir auf die Kirmes gehen tun?« Mutter Hildegard war sichtlich sauer, als sie nach langem Warten in der Ladepritschensauna pitschnass geschwitzt ihre Tochter anraunzte. Aber Chantal hatte immerhin eine weiblich nachzuvollziehende und gute Begründung. »Ich war beim Frauenarzt durchgucken lassen«, erwiderte Chantal. »Es mag daran liegen, dass ich ein Mann bin. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es auch Frauenärzte gibt, die bei jungen Frauen sogar durchgucken, statt nur hineinzuschauen.« Die Fahrt zu Kirmes im Nachbarort dauerte trotz des röhrenden Vergasers und der Einschränkung, nur im ersten Gang fahren zu können, zwar bloß eine gute Viertelstunde, aber die Suche nach einem Parkplatz erwies sich als nervenaufreibendes Zeitspiel. Letztlich war es Vater Prollmann, der den genialen Einfall hatte, direkt auf den Kirmesplatz zu fahren, da das Fahrzeug ja schließlich seinem Kumpel Wilfried gehörte und dieser immerhin im Ponyzelt arbeitete. Jason fuhr also unbeirrt von den Protestrufen zweier Ordner, deren Sinne durch die Abgaswolke des Kleintransporters wohl unmittelbar vernebelt wurden, direkt auf den Kirmesplatz und parkte das qualmende Fahrzeug zwischen Ponykarussell und Mandelbude. Die ohnehin schon im Delirium befindlichen Ponys im Rondell nahmen von der Luftverschmutzung direkt vor ihrer Nase zwar keine Notiz, aber die Inhaberin der Mandelbude drohte mit Anzeige und wurde erst wieder ruhiger, als sie ihre ehemalige Mandeltüten-Chefbefüllerin Chantal zu Gesicht bekam. Ey Peggy, alles cool? Chantal drehte die Verstimmung der Budenbesitzerin also in Zuckerwatte und schon war Ruhe im Karton. Nachdem wir nun alle die Pritsche des Transporters mit der dunkelroten Umweltplakette verlassen hatten, nahm Pony Wilfried das Fahrzeug dann auch direkt in Empfang, um es hinter dem Foltergefängnis für Kleinpferde etwas weniger Platz einnehmen zu parken. Willi, denk an die Möbel auf der Pritsche, die nehme ich nachher wieder mit, gab Günther im Hinblick auf seine Balkonstühle noch zu Protokoll, bevor es nun also zum Familienausflug mit städtischem Anhang auf die rummelige Kirmes ging. Vorbei an unzähligen Schildern mit der Aufschrift »Junger Mann zum Mitreisen gesucht« und Dutzenden durch blinkende Kaskaden verdeckte XXL-Wohnwagenparks flanierten wir ganz entspannt über die Vergnügungsmeile der Sommerkirmes auf Kranne. Vielen Dank.
Eins Live Clubbing, Kai Twilfer ist bei uns zu Gast und liest für uns aus Chantal, tu mal die Oma winken. Hast du ganz deutlich klargestellt, ist Satire natürlich, beschreibt ein bestimmtes Milieu. Ich habe aber auch schon gesagt, du kommst aus dem Ruhrgebiet, es gibt bestimmte Stadtteile, da glaube ich nicht, dass sie in den nächsten Jahren nochmal einen Strukturwandel erleben. Bestimmte Einkaufspassagen, wo wahrscheinlich nie wieder jemand was anmietet, auf jeden Fall nicht in den nächsten Jahren. Für mich die Frage, so bei allem Spaß, der auch drinsteckt, möchtest du auch auf irgendwas hinweisen mit diesem Buch? Oder, also ich meine jetzt nicht den großen Zeigefinger, aber dir liegt doch wahrscheinlich auch ein bisschen was am Herzen da noch.
Ja, ich denke mal, die Themen oder die Punkte sind eigentlich vorhin schon gefallen. Es geht zum einen um dieses Thema Fernsehprogramm, dass sich da wirklich mal was tun muss, dass wirklich ein bisschen Qualität auch in den Nachmittag muss. Auch da gibt es Leute, die gerne Fernseh schauen und das wäre so der erste Punkt, der vielleicht durch das Buch vielleicht rüberkommen soll. Der zweite wäre eben, das haben wir auch schon gerade gesagt, vielleicht in allen von uns so ein kleines bisschen Chantal steckt und man eben nicht über Leute urteilen sollte, sondern eben die ganze Sache ein bisschen lockerer sehen sollte.
Dann gehen wir jetzt einfach ganz locker nochmal mit Chantal einkaufen.
Genau, die Königsdisziplin, Shopping von Chantal. Die Familie ist jetzt nicht so sehr betroffen, aber sie selber natürlich. Und sie hat auch eine Busenfreundin, die auch diesen Titel zurechtträgt. Sie heißt Cheyenne in diesem Buch. Hat auch das berühmte Y im Namen. Die beiden Mädels sind häufig unterwegs. Diesmal in einem Einkaufszentrum im Ruhrgebiet. Da kann sich jetzt jeder sein eigenes raussuchen. Ich hätte natürlich auch ein ganz bestimmtes im Hinterkopf, aber im Prinzip sehen die Dinger ja eh alle gleich aus von innen. Das Zentrum in Oberhausen natürlich. Ja. Weil das besteht aus Boutiquen, aus kleinen Geschäften, die Kleidung verkaufen. Und aus großen Geschäften, wo man Anziehsachen bekommt.
Ja, aber es ist ja, Zentrum Oberhausen ist ja schon ein glamouröser Ort, in Anführungszeichen. Also ja. Es ist ja sehr gepflegt.
Du meinst das Oberhausen in Bayern?
Nee, ich meine das Zentrum in Oberhausen. Okay. Also das ist ja alles so mit Granitplatten und so weiter.
Ja.
Da gibt es schönere im Ruhrgebiet. Also Ruhrpark.
Ruhrpark ist sehr schön. Es gibt ja auch in Essen jetzt den Limbecker Platz, um das Werbefernsehen mal fortzuführen. Aber dieses Kapitel wurde inspiriert durch das Zentrum in Oberhausen und die beiden Damen waren unterwegs. Und da möchte ich jetzt mal so eine kleine Episode erzählen zum Thema Boutiquen heute. Vom Konsumwahn getriebene, wenn nicht gar süchtige, reife Damen sowie jüngere Mädchen peilen meist zielsicher Boutiquen verschiedener Ausrichtungen an. Eine Vermischung des Kundenstammes ist hier nicht vorgesehen und findet dementsprechend auch relativ selten statt. Während die gesittete, reife, nicht zwingend konservative, aber gutbürgerliche Mittelstandsdame, man könnte auch einfach Frau oder altdeutsch Fräulein sagen, eher die Bekleidungshäuser vorzieht, die ihr für einen leicht erhöhten Kaufpreis eine gute, robuste und garantiert solide Ware anbieten, setzen Teenies und Twens der Marke Chantal natürlich auf Örtlichkeiten der anderen Art, um sich stilecht einzukleiden. Die typische Boutique dieser Spezies ist eigentlich relativ einfach auszumachen und einzuordnen und das erstaunlicherweise nicht nur optisch, sondern vor allem akustisch, schon aus großer Entfernung. Zum obligatorischen Inventar scheint hierbei der schon am Eingang stehende Security Boss zu gehören, früher mal Kaufhausdetektiv genannt. Er wacht darüber, dass sich keiner der jungen Kunden mit Ware unter der Jacke oder auf der Haut aus dem Laden macht, ohne diese vorher kurz an der Kasse anpiepen und entsichern zu lassen. Für das Problem mit den Rauchern ist er auch zuständig. Ebenso wie für nicht willkommene Lutscher, mit und ohne Eis in der Hand. Die typische Gestik mit breitem Stand und verschränkten Armen vor dem bodygebildeten Sixpack-Bauch lassen viele Chantals an die Türsteher-Szene der hiesigen Vorort-Disco denken. Allerdings ohne den bekannten Satz, du kommst hier nicht rein. Denn im Gegensatz zur prolligen Hinterhof-Disco scheint es hier ja gerade wünschenswert, wenn die Klientel nicht gut gekleidet ist, damit auch ordentlich Bares von A nach B wandert und alle Teenies wunderbar ausstaffiert mit Glitzertops und Leggings den Laden freudestrahlend wieder verlassen. Boutiquen dieser Art haben auch meist eine recht typische und einprägsame Optik, die entfernt an die Ausstaffierung ukrainischer Edelbordelle erinnert. Glitzernde Spiegel, glitzernde Böden, glitzernde Umkleidekabinen mit einem Hauch von nichts als Tür und schillernde Kassiererinnen prägen diese Sorte Bekleidungsgeschäft. Die Schaufenster sind meist mit hohlen, schwarz glänzenden Schaufensterpuppen ohne Gesicht dekoriert. Viele düstere Gestalten ohne Antlitz und Schädelfüllung können sich daher bereits aus weiter Entfernung von einer spiegelbildlichen Anziehungskraft zum Betreten des Geschäftes verleitet fühlen. Ich muss nun etwas lauter lesen, da wir bereits im Eingangsbereich einer Teenie-Boutique häufig feststellen können, dass die Berieselung, nein, sagen wir Beschallung oder besser Akustikfolter, durch 200 Beats per Minute einen Dezibelwert annehmen kann, wie man ihn sonst nur bei Aufenthalten auf einem Flugzeugträger im Kriegseinsatz oder in einem italienischen Großraumrestaurant erwarten würde. Ein Einkauf im Stillen könnte den Kundenstamm Chantal und Co. wohl zu sehr überfordern. Welche Freude würde es auch machen, sich Kleidungsstücke auszusuchen und anzuprobieren, wenn man sich zeitgleich mit der Freundin darüber unterhalten könnte, ob einem die Teile auch stehen bzw. was sie kosten. Musikentzug ist für alle Chantals dieser Welt gleichzusetzen mit Handy, Lipgloss und Supertalentverbot. Absolut undenkbar. Die Industrie reagiert und dröhnt also die nur wenige Meter auseinanderliegenden Läden mit Dancefloor-Mucke zu, bis der Arzt kommt. Wenn er denn überhaupt kommen würde. Die überlaute Musik hat seitens der Ladeninhaber auch noch den positiven Effekt, dass sich kein Besucher dieses Etablissements wagen würde, mal eine Verkäuferin um Rat zu fragen, da man ja A. eh nichts hört, B. ohnehin selten Verkäuferinnen zur Stelle sind und C. das in diesem hippen Disco-Feeling irgendwie uncool wäre. Akustisch also ein Nachtclub-Ersatz, in dem Minderjährige trotz oft schrottiger Bekleidung am Leibe bis spätabends verweilen dürfen. Nur leider ohne Ausschank von Alkohol und ohne ukrainische Edelprostituierte auf Barhockern oder in Großraumbadewannen. Chantal steuerte indes zielsicher auf ein ihrer Meinung nach perfektes Angebot zu. Tops für 7,95 Euro. Cheyenne, wie geil ist das denn? Die kriegst du sogar 3 für 2. Ein interessanter Satz, dem ich gerne mal kurz nachgehen möchte. Die Krisse 3 für 2 bedeutet im Chantalschen Kosmos in etwa so viel wie, sie entscheiden sich als Käuferin für 3 Damen Oberbekleidungsstücke, gehen mit ihnen zur Kasse und bezahlen dort nur den Nennwert 2er dieser Stücke. Diese Definition würde aufgrund der bereits erwähnten Akustik in diesem Geschäft aber keiner verstehen. Es reicht nicht die etwas begriffsstutzige Cheyenne, daher wird hier die Syntax-Kurzform gewählt. Ein Top-Angebot und das ganz ohne Sale. Das Wort Sale ist für Chantal so etwas wie die heilige Schrift auf Schaufenstern. Sobald die magischen 4 Buchstaben auf Geschäften, auf Werbeplakaten oder sonst wo auftauchen, geht im Chantalschen Gehirn eine rote Sonderlampe an und dreht lauttösend ihre Runden. Dann ist Sondershopping angesagt und kein Winterwetter- oder Sommerferienstau dieser Welt können Chantal Prollmann aufhalten, diesen magischen 4 Buchstaben zu folgen, um die heiligen Hallen des Sales zu plündern. Das Wort Sommer- oder Winter-Schlussverkauf existiert ja in Deutschland ohnehin kaum noch, was vielleicht daran liegt, dass viele Kassenmäuschen in diversen Kleinboutiquen nicht mehr wissen, wie man sowas Kompliziertes schreibt. Sale ist da doch viel kürzer und einprägsamer. Man muss nur noch 4 Buchstaben auf die Schaufensterscheibe rubbeln und spart sich zudem einen kleinen Krieg mit der deutschen Rechtschreibung. Vielen Dank.
Kai Twilfer hat für uns gelesen aus Chantal Thomas, die Oma winken, ist erschienen im Schwarzkopf Verlag, kostet 9,95 Euro und hat 217 Seiten. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Publikum im Saal 1, freuen uns gleich auf das DJ-Set von Lasse und natürlich nochmal herzlichen Dank, Kai Twilfer.
Danke, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.